meine Damen und Herren, eigentlich brauche ich jetzt nicht weiterzureden, weil Herr Thierse eigentlich schon das Wichtigste gesagt hat, indem er nämlich gesagt hat, die Glaubwürdigkeit der deutschen Medien oder, das will ich mal sagen, eines Teiles der deutschen Medien ist eigentlich unschlagbar. Und Sie haben gesagt, die Tagesschau hat eine Zustimmungsquote von 90%. Die Tagesschau ist die in der Welt am meisten gesehene Fernsehnachrichtensendung. Die Tagesschau um 20 Uhr. Im Schnitt pro Abend 10 Millionen Zuschauer. Das haben Sie auch in Amerika nicht. Das haben Sie nirgendwo in der Welt, dass es eine so hohe Einschaltquote gibt auf eine Nachrichtensendung. Und das hat natürlich damit zu tun, dass die Leute wissen, da erfahre ich, was wirklich passiert ist. Nun, die Thematik, die Sie ja angesprochen haben, heißt eigentlich, wir befinden uns in politisch-medialen Umbruchzeiten. Politisch, Fake News, Lügenpresse, und die haben natürlich mit Populismus zu tun, mit einem Populismus, der wahrscheinlich auch dazu beigetragen hat, dass der Twitter-König Trump gewählt worden ist, wobei man nicht vergessen darf, was wir nicht gesehen haben, das ist, dass Trump ja eigentlich ein Fernsehstar in Amerika gewesen ist durch seine Sendung I Fire You und da so aufgetreten ist, wie er jetzt auftritt und damals die Leute in Amerika unglaublich gut unterhalten hat. Und da haben die gesagt, da ist einer, der tut etwas. Aber wir dürfen dann auch nicht vergessen, dass Facebook offensichtlich dazu beigetragen hat, dass diese Wahl zu beeinflussen. Und als Facebook dafür kritisiert wurde, haben wir gesagt, ja, wir werden jetzt alles verbessern und verändern. Und ich habe eigentlich eher mich kaputt gelacht, als ich von Herrn Zuckerberg gehört habe im letzten September, dass er dann gesagt hat, wir bei Facebook haben dafür gesorgt, dass in Deutschland die Wahl ordentlich abgelaufen ist. Das ist eine unglaubliche Arroganz, die daraus spricht, die aber daraus klar macht, welche Macht die sich selbst zuordnen. Ja, Journalisten fragen, wie gehen wir damit um mit Fake News und Lügenpresse? Es gibt aber auch den medialen Umbruch eben durch das Internet. Und da haben wir wieder das Thema Fake News und Facebook. Und das, was Sie gerade eben angesprochen haben, Sie suchen eine Rede von Angela Merkel und kommen auf AfD-Reden und Ähnliches. Und das zeigt eben auch, wie die Algorithmen funktionieren und wie eben die Gefahr dieser Institutionen, Facebook, YouTube gehört ja zu Facebook, wie die funktionieren. Wenn Sie bei YouTube auf Bundestag gehen, dann kommen nicht nur AfD-Reden, sondern es kommen dann auch RT, das ist dieser russische Fake News-Sender, möchte ich mal sagen, Propagandasender. Und diese, und Sie sehen, unter anderem kommen dann auch doch unter den ersten 10 die Welt. Und Welt.de und Focus.de sind, ich würde mal sagen, sehr viel mehr in der Nähe von AfD als die Produkte selbst. Aber sie wollen ja Klicks produzieren. Aber das wahre Problem des Internets für den seriösen Journalismus, das ist die Verteilung der Werbung. Das ist die Verteilung der Werbung, dass immer mehr Werbeetats eben in das Internet gehören. Und das ist die wirklich wichtige wirtschaftliche Bedrohung unserer Qualitätsmedien. Und da sehen Sie aber auch, wie wenig reflektiert die großen deutschen Unternehmen ihre Marketing-Etats an das Internet vergeben. Denn sie müssten doch eigentlich wissen, dass sie damit auch in unglaubliche Nähe von Produkten kommen, die eigentlich die Demokratie zerstören. Es gab auch Werbung bei diesem berühmten Breitbart, rechtsradikale Nachrichtenplattform in den USA, wo plötzlich seriöse deutsche Firmen in den Umkreis kommen. Die kommen da nicht bewusst hin, sondern das sind dann wieder die Mechanismen der Technik, die dazu führen, dass man sagt, da wird viel geklickt, also will ich dann auch meine Werbung da haben. Aber lassen Sie uns doch mal die Frage stellen, was bedeutet das alles für den Journalismus? Und da möchte ich Ihnen ein paar persönliche Gedanken zu mitgeben. Ich bin von Beruf Handwerker. Und deswegen habe ich immer wieder mal Schwierigkeiten mit der Wissenschaft, weil sie andere Worte benutzt als ich. Ja, ich bin dann immer bass erstaunt, wenn die Wissenschaftler, wenn es ihnen gelingt, die Arbeit, die wir Handwerker machen, in Theorie zu übertragen. Als ich noch die Tagesthemen moderierte, war die eine oder andere Moderation ironisch gefärbt. Und das veranlasste einen angehenden Wissenschaftler an der Hamburger Universität, eine Arbeit über ironisches Sprechen in Fernsehmoderationen am Beispiel der Tagesthemen zu verfassen. Und dort heißt es dann: Im Rahmen dieser Untersuchung ist interessant, wo genau durch eine ironische Interpretation die Dissoziation entsteht. Wird also durch ein wertendes Lexem auf ein Objekt der außersprachlichen Wirklichkeit referiert und bleibt die Referenz durch die ironische Interpretation unberührt, ist die durch das referierende Lexem ausgedrückte Prädikation betroffen. Es wird ein Kontrast in der Prädikation notiert. Wenn ich wüsste, was das bedeutet. Sie werden es auch dann nicht verstehen mit der Wiederholung. Aber wenn ich das wüsste, dann wäre ich wahrscheinlich nie mehr fähig zu einem ironischen Satz. Als Handwerker weiß ich, mit Ironie umzugehen, aber die wissenschaftliche Analyse lässt mich ratlos zurück. Nun verlangt jedes Handwerk nach Regeln, so auch der Journalismus. Und eine gute Regel darf idealistisch sein, ja sogar einen absoluten Anspruch einnehmen. Und weshalb sollten wir, die wir in einer Demokratie mit im Grundgesetz gewährter Pressefreiheit leben, uns nicht auf die Aufklärung berufen? Besser noch auf Immanuel Kant, der die Frage, was Aufklärung ist, so beantwortete: Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und Unmündigkeit definiert er als das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist die Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. So manch ein Staatsbürger wird feststellen, dass die selbstverschuldete Unmündigkeit bei uns weit verbreitet ist. Und deshalb mit Kant rufen: Habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. So lautet der Wahlspruch der Aufklärung, und dem sollte der Journalismus dienen. Wenn ich mir die deutsche Medienlandschaft unvoreingenommen anschaue, stelle ich zunächst einmal fest, in Deutschland arbeiten zahlreiche Journalisten, die sich zu den qualifiziertesten in der Welt rechnen dürfen, ob in der gedruckten Presse, im Hörfunk oder im Fernsehen. Kaum ein anderes Land der Welt verfügt über solch eine Bandbreite an hervorragenden Medien. Aus meiner eigenen Erfahrung heraus kann ich sagen, dass Fernsehen in den USA oder die Zeitschriftenlandschaft in Großbritannien oder Frankreich lässt sich im Großen und Ganzen nicht mit der Qualität beschreiben, der besten deutschen Medien messen. Dennoch fürchte ich, dass der Text von Immanuel Kant, selbst wenn er weit älter als 200 Jahre ist, immer noch nicht von allzu vielen beherzigt wird. Die Wirklichkeit entspricht dem Ideal längst nicht. Hätten sonst einfältige Populisten wie Donald Trump oder Marine Le Pen oder Gruppierungen wie AfD oder Pegida solch einen Zulauf? Dass dies so sein würde, hat der Menschenkenner Kant allerdings vorhergesehen, und er stellte fest: Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen dennoch gern zeitlebens unmündig bleiben. Der Handwerker hat also nicht nur eine Regel zur Hand, sondern auch eine Aufgabe. Und an dieser Stelle melden sich natürlich schon lautstark die Kritiker zu Wort. Wer wird denn jetzt noch den Vater des kategorischen Imperativs als Maßstab für Journalismus heranziehen? Aufklärung ist doch die Lebenslüge des deutschen Journalismus. Aber Gemach, sage ich, wer auf die Pauke haut, weiß, dass er viel Lärm erzeugt. Aber es ist eben doch häufig nur viel Lärm um nichts. Wenn ich die Aufklärung als Maßstab für Journalismus bezeichne, dann ist dies meine ganz persönliche Ansicht. Und für die Kritiker möchte ich präzisieren: Es ist richtig, und darüber wird noch zu sprechen sein, dass Maßstäbe nur Vorgaben sind, an die sich viele nicht halten. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Maßstäbe falsch sind. Wer Journalismus lernt, sollte die Regeln kennen, wie das Handwerk gut ausgeübt werden kann. Ich betone gut. So lautet die Qualifikation, nach der jeder Handelnde in welchem Handwerk auch immer streben sollte. Also bleibe ich bei der Forderung, Aufklärung als Maßstab für Journalismus zu begreifen. Und zu dieser Aufklärung, so Kant, wird nichts erfordert als Freiheit, und zwar die unschädlichste unter allem, was nur Freiheit heißen mag, nämlich die von seiner Vernunft in allen Stücken öffentlichen Gebrauch zu machen. Über diese Urfreiheit, die dem Handwerker die Freiheit gibt, seiner Arbeit nachzugehen, sollten wir nachdenken. Sprechen wir aber auch von der Macht, die dem Handwerk aus dieser Freiheit erwächst, und welch hohe Verantwortung Freiheit und Macht dem Journalisten aufbürden. Was bedeutet diese Freiheit, die Kant anspricht? Unter welchen Bedingungen kann der Journalist von seiner Vernunft in allen Bereichen öffentlichen Gebrauch machen? Auch der Handwerker sollte sich zunächst der reinen Theorie widmen, um sie anschließend mit der Wirklichkeit zu konfrontieren. Der Philosoph Ottfried Höffe gibt seinem Buch Kritik der Freiheit den Untertitel Das Grundproblem der Moderne. Die Freiheit ist das höchste Gut des Menschen, schreibt Höffe. Sie macht seine Würde aus. Freiheit ist als Prinzip der Moderne ein Grundbegriff der Ethik. Daraus leiten wir den Anspruch der Verantwortung her. Und die wiederum gehört ebenfalls zu den Grundprinzipien des Journalismus. Freiheit wird häufig definiert als Voraussetzung für die Fähigkeit des Menschen, aus eigenem Willen Entscheidungen zu treffen. Allerdings lässt sich Freiheit leichter über ihre Begrenzungen definieren als darüber, was denn ihr Wesen ausmacht. Ich habe gesagt, auf der einen Seite haben wir die besten Journalisten, den besten Journalismus in Deutschland. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, leider erleben wir auch die Banalisierung der Öffentlichkeit. Ein in Informationsaufnahme nicht geübter Leser kann sich heute aus der Flut der Mitteilungen, die allein eine Presseagentur den ganzen Tag ausstößt, nur schwer ein Bild von der Wirklichkeit machen. Noch verwirrter wird er, schaut er stündlich Meldungen im Internet, auf Newsportalen oder sozialen Netzwerken an. Deshalb bedarf er der Hilfe von Fachleuten, die sichten, aussortieren und für ihr Publikum die wesentlichen Meldungen zusammenfassen. Doch Journalisten, die schnell vermeintliche Exklusivberichte verbreiten, haben immer weniger Platz im Kopf für kritischen Journalismus. Damit beginnt die Banalisierung der Öffentlichkeit. Häufig glauben sie, es sei kritischer Journalismus, wenn man vermeintlich kritische, also bös gemeinte Gerüchte verbreitet. Ein Zusammenschluss kritischer amerikanischer Journalisten betreibt das Project for Excellence in Journalism. Sie haben sich mit der Berichterstattung über den US-Wahlkampf 2008 befasst. Das Ergebnis war erschütternd. Mehr als 60% aller Berichte beschäftigen sich mit Wahlkampfstrategie, Taktiken oder Persönlichkeiten, aber nicht mit politischen Inhalten. Hätte der Republikaner John McCain eine Geliebte? Erinnerte sich Hillary Clinton falsch an einen Besuch? Welchen Anstecker trug Obama? Solche Fragen bewegten die meisten Journalisten, und das bei einer Wahl, wo es um Krieg oder Frieden, um die Folgen der Globalisierung, schlicht um Fragen von historischer Bedeutung ging. Einer der amerikanischen Kollegen meinte, das Publikum werde von derartigen Journalisten vielleicht nicht bewusst in die Irre, aber doch bewusst ins Irrelevante verführt. Er schrieb weiter, nicht wenige Journalisten wirken an der Verzwergung ihres Berufsstandes mit. Sie sehen sich mittlerweile als Teil eines medialen Amüsierbetriebs. Und in Deutschland können wir leider das gleiche Phänomen betrachten. Als Peer Steinbrück Kanzlerkandidat der SPD war, beschäftigten sich die meisten Berichte nicht mit seinen politischen Vorstellungen, sondern mit Banalitäten. Als er in einem Zwiegespräch auf der Bühne eines Berliner Theaters scherzhaft sagte, einen billigen Pinot Grigio würde er nicht trinken, wurde er als hochmütig verurteilt. Dem Thema widmete man in der Berichterstattung mehr Beachtung als dem Verfall öffentlicher Infrastruktur, wie er selber später beklagte. Ähnlich war die mediale Aufregung, als Steinbrück 2013 nach der Wahl in Italien äußerte, er sei entsetzt, dass zwei Clowns gewonnen hätten, wobei er auf Silvio Berlusconi inzwischen wegen diverser Vergehen rechtskräftig verurteilt und den Komiker Beppe Grillo anspielte, der für die Protestbewegung 5 Sterne kandidierte. Auch hier gefiel sich die Presse darin, Steinbrück fertig zu machen. Da stellten sich sonst kritische Magazine wie der Spiegel auf dieselbe Stufe wie Bild. Die Neugier an der politischen Figur wiegt heute schwerer als Inhalte und Programme. Berichterstattung wird leider zunehmend von Voyeurismus getrieben. Nehmen wir ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit. Ein 27-jähriger Co-Pilot von Germanwings ist am 24. März 15 für den Flug Düsseldorf-Barcelona-Düsseldorf eingeteilt. Der Tag endet mit einer Katastrophe. Man konnte vieles darüber lesen, im Radio hören, im Fernsehen schauen. Fast 80% der Meldungen waren nach Erkenntnissen der Sonderkommission der Polizei und der Staatsanwaltschaft Düsseldorf falsch. Voyeurismus oder mit Gerüchten zur Unterhaltung beizutragen hatten diejenigen, die für die Pressefreiheit auf die Barrikaden gingen, nicht im Sinn. Und da beginnt das Privileg der Freiheit fragwürdig zu werden. Voyeurismus dient nicht der Aufklärung und weniger dem Wohl der Gemeinschaft als dem Abbau der Werte unserer Zivilisation. Er ist Folge des seit Mitte der 80er Jahre zunehmenden Wettbewerbdrucks. Viele Zeitungen, selbst die angesehenen, nehmen sich manchmal nicht die notwendige Zeit zu überprüfen, was sie melden. Im Journalismus spielt die Schnelligkeit eine immer größere Rolle. Besonders, wenn das Transportmittel der Nachrichten das Internet und dort gar der Tweet ist. Anfang Dezember 2015 meldete die Süddeutsche Zeitung, ein falscher Tweet der Finanzzeitung Financial Times habe vor einer Entscheidung der Europäischen Zentralbank für heftige Turbulenzen auf dem Devisenmarkt gesorgt und den Euro gegenüber dem Dollar steigen lassen. Und zwar folgendes war passiert. Um 13.38 Uhr hatte die Financial Times gemeldet, Schockentscheidung, EZB lässt Leitzinsen unverändert. Sofort stieg der Kurs des Euro gegenüber dem Dollar. Um 13.45 Uhr, also nur 7 Minuten später, verkündete die EZB, sie werde einen der Leitzinsen senken. Daraufhin fiel der Eurokurs. Die Financial Times löschte den falschen Tweet schnell und entschuldigte sich für den Fehler. Die Maximen des Handelns sollten aber sein, erstens Glaubwürdigkeit, zweitens Nutzen für den Empfänger und erst drittens Geschwindigkeit, mit der die Meldung zum Leser oder Zuschauer gelangt. Nun herrscht zwischen den Presseagenturen, aber auch zwischen den Fernsehanstalten und den Nachrichtenplattformen im Internet ein harter Wettbewerb. Derjenige, der als Erster eine wichtige Meldung verschickt, hat einen klaren Vorteil oder glaubt einen zu haben. Um schneller zu sein als die anderen, versenden Agenturen Meldungen, die nicht ordentlich geprüft wurden und sich zuweilen als falsch herausstellten. Zur Orientierungslosigkeit trägt bei, wenn Medien ein untergeordnetes Thema Tag um Tag, Woche um Woche zur Hauptsache machen und sie ihre Aufmerksamkeit damit einer Nebensache widmen. Tatsächlich verdrängt der Mechanismus, permanent Sensationen zu verbreiten, die Auseinandersetzung mit Themen die Orientierung schaffen. Denn der Mensch hat nun einmal nur eine beschränkte Fähigkeit zur Wahrnehmung. Aber Aufklärung heißt eben Orientierung geben. Aber es gibt Fälle, da ist es nicht ganz so leicht. Journalisten müssen manchmal Informationen senden, die sie nicht auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüfen können. Es handelt sich dabei meist um solche, die von den Regierungen übermittelt werden. Das haben wir im Irakkrieg erlebt. Dass es dort Massenvernichtungswaffen gebe, behauptete die amerikanische und behauptete die britische Regierung. Und wegen dieser Massenvernichtungswaffen müsse Krieg geführt werden. Manch einer erinnert sich vielleicht an die berühmte Rede von Colin Powell 2003 vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, bei der der amerikanische Außenminister ein vermeintliches Giftröhrchen zeigte und behauptete, dies sei der Beweis, dass der Irak im Besitz von Uran oder irgendwelchen anderen gefährlichen Substanzen sei. Es war alles gelogen. Aber wollen wir Journalisten glauben, dass der amerikanische Außenminister vor dem Sicherheitsrat lügt? Ich wollte jetzt fast sagen, damals nein. Nein, sage ich, wir sind doch naiv genug, das nicht zu tun. Doch wir sollten wissen, dass Politiker, wenn sie etwas durchsetzen wollen, es mit der Wahrheit nicht immer ganz genau nehmen. Die Amerikaner und die Briten, insbesondere Tony Blair, haben ihr Volk und nicht nur ihr Volk hemmungslos angelogen, nur damit sie diesen Krieg führen konnten. Mit den Folgen, die wir jetzt immer noch auszubaden haben. Wir können froh sein, dass die deutsche Regierung damals unter Gerhard Schröder beschlossen hat, nicht mit in diesen Krieg zu ziehen, wie es Schröder damals aber geprügelt worden, weil Frau Merkel Bush geschrieben hat, sie wäre mitgegangen. Das Erstaunliche ist, dass sich auch die Regierungen untereinander anlügen. Aber wie soll dann ein Journalist Klärung bringen können? Möglicherweise vertraut er der einen oder der anderen Regierung. Nachdem man den Irak erobert und keine Massenvernichtungswaffen gefunden hatte, war klar, dass es diese Waffen nicht gab. Die Korrektur der Falschinformation wurde in den Ländern, die nicht am Krieg teilgenommen hatten, so auch in Deutschland, schnell aufgenommen. Man hatte ja geahnt, dass das nicht stimmt. Aber in den Ländern, in denen die vermeintliche Existenz dieser Waffen von den Regierungen nach wie vor behauptet wurde, sie sind vielleicht doch vergraben oder werden mit Lastwagen herumgefahren, glaubte die Bevölkerung daran, dass es sie tatsächlich gegeben hat. So ließen sich die Amerikaner vom Widerruf der ursprünglichen Behauptung nicht beeindrucken. Was sie einmal als wahrgenommen hatten, blieb für sie auch weiterhin wahr, trotz aller Korrektur. In der Zeit des Internets ist das Leben des freien, kritischen Journalismus weniger durch staatliche Pressezensur als durch Shitstorms und unfassbare, dumme, aber gewalttätige Hassparolen bedroht. Shitstorms und Falschmeldungen im Internet werden auch von Staaten als Mittel für einen Informationskrieg benutzt. So erlebt Deutschland in der Zeit der Flüchtlingskrise das, was Fachleute einen hybriden Krieg nennen, den Einsatz von Hasspropaganda. Sie ist nach dem UN-Zivilpakt international geächtet, doch Russland bedient sich ihrer gegenüber der Ukraine, gegenüber den baltischen Staaten und auch gegenüber der Bundesrepublik. Goline Atay, die ARD-Korrespondentin in Russland, ist eine der herausragenden deutschen Journalistinnen, gewürdigt als Journalistin des Jahres 2014, ausgezeichnet mit dem Hans-Joachim Friedrichs-Preis für Fernsehjournalismus und dem Peter-Scholl-Latour-Preis. Wegen ihrer mutigen Berichterstattung aus der Ukraine, bei der sie immer wieder alle Seiten zu beleuchten versuchte, wurde sie beschimpft und sogar mit Mord bedroht. Wenn sie über die russische Opposition berichtete, kamen Anfeindungen aus Deutschland und es liefen Programmbeschwerden bei den Sendern ein. Interessanterweise hört man bei Demonstrationen der rechten Opposition in Deutschland, seien AfD oder sei es Pegida, häufig den Ruf Putin statt Merkel. Goline Atays unabhängige Berichterstattung führte dazu, dass sie in ihrer journalistischen Freiheit eingeschränkt wurde. Sie schildert das so: Ich erlebe, wie die Angst in das Programm hineinspielt. Ich höre jeden Tag von den Kollegen in Deutschland, dass sie bestimmte Wortmeldungen oder Formulierungen vermeiden wegen der Beschwerden. So führt die Angst vor dem Shitstorm zur Selbstzensur. Die Waffe im hybriden Krieg wirkt. Goline Atay begann sich zu fürchten. Doch dann sagte die Journalistin: Haben Sie keine Angst, denn wir stehen vor der alles entscheidenden Frage, wie wir leben wollen in Europa. Ihr Mut ist Ausdruck von Verantwortung. Nun habe ich ja gesagt, Mut ist das eine, Macht ist das andere, das wir beleuchten müssten. Aber was bedeutet Macht ganz konkret? Es gibt Dutzende von Machttheorien. Doch um die Macht der Medien zu analysieren, scheint mir die Definition der Gewalttheorie des Soziologen Heinrich Popitz am besten geeignet. Schließlich handelt es sich nicht um die Macht in Politik oder Wirtschaft, sondern um Macht als gesellschaftliches Phänomen. Macht ist verändern können, schreibt Popitz. In diesem weiten Sinne des verändern Könnens ist die Geschichte menschlicher Macht die Geschichte menschlichen Handelns. Können bedeutet nicht wollen. Und die Frage ist berechtigt, ob die Macht des Journalisten darauf zielt, etwas zu verändern. Es geht den Journalisten in erster Linie eigentlich darum, den Bürger zu informieren, und zwar in dem Sinne der Aufklärung. wie sie Kant definiert hat. Aber nehmen wir zum Beispiel den Fall Hoeneß. Im Fall Hoeneß handelt die Staatsanwaltschaft aus eigenem Antrieb, nachdem sie in der Zeitung über den Fall Hoeneß gelesen hat. Im Fall des DFB und der Bestechungsfrage wegen des sogenannten Sommermärchens löst die vom Spiegel veröffentlichte Information einen Aufklärungsprozess innerhalb des DFB aus. Schon höre ich jetzt die Kritiker rufen, aber das ist doch meistens anders. Nehmen Sie das Beispiel von Bundespräsident Christian Wulff. Da wollten die Medien mit aller Macht eine Veränderung, nämlich den Rücktritt des Bundespräsidenten, herbeischreiben. Darüber lässt sich trefflich streiten. Tatsächlich haben sich im Fall Wulff Medien und einzelne Journalisten mit den peinlichsten Kleinigkeiten aufgehalten. Allerdings zeigte die Affäre, wie ein arroganter Politiker stürzt, weil er meint, er habe die Macht, ihm unliebsame Veröffentlichungen zu verhindern. Am Ende hat die Staatsanwaltschaft in Hannover seinen Rücktritt herbeigeführt, denn erst als die Justizbehörden Ermittlungen aufnahmen, trat Wulff zurück. Aber ohne die Presse wäre es wahrscheinlich nicht dazu gekommen. Die Staatsanwaltschaft in Hannover hat sich die zum Teil hanebüchene und falsche Berichterstattung zu eigen gemacht, um das Verfahren zu eröffnen. Mit dem für die Justiz peinlichen Ergebnis, dass die Vorwürfe nicht haltbar waren und Christian Wulff freigesprochen wurde. Die Medien sind ein Teil der Öffentlichkeit, in der nicht nur Nachrichten gemeldet, Kritik geübt und Meinungen verbreitet werden. Sie sind auch eine Arena, schreibt der Philosoph Ottfried Höffe, in der um Einfluss und Macht gestritten wird. Öffentliche Kommunikation ist ein Teil der Kultur, die wiederum eine wichtige Bedeutung für die Bildung und Ausformung von Werten hat. Denn Werte müssen erlernt werden und das geschieht neben Aufklärung und Vorbildfunktion durch die Darstellung der Wirklichkeit oder vielmehr einer Wirklichkeit, sei es die vorgelebte oder die vorgeflimmerte. Weil davon ausgegangen wird, dass die Wirkung der Medien, insbesondere die der Bilder, einen erheblichen Einfluss auf die Gesellschaft hat, wächst der Ruf nach einer Medienethik. Diese Forderung ist besonders laut geworden, nachdem sich Mitte der 80er Jahre mit der Einführung des Privatfernsehens die Fernsehlandschaft in Deutschland erheblich verändert hat. Die Ausweitung der Massenmedien, auch durch das Internet, ist verantwortlich für eine veränderte Kommunikation, die auf den Bestand der Werte einen unglücklichen Einfluss hat. Man könnte von einer Art umgekehrter Kulturrevolution sprechen. Denn hinter der Kulturvermittlung durch das private Fernsehen steht nicht mehr der Anspruch eines Bildungsauftrags, auf den sich bisher die öffentlich-rechtlichen Anstalten beriefen, sondern der materielle Gewinn. Um Gewinn zu machen, wird alles in Kauf genommen, auch der Appell an die niederen Instinkte des Menschen, die im Zaum zu halten, doch Aufgabe der ethischen Werte sein sollte. So entsteht ein Konflikt zwischen Ethik und Gewinn, der inzwischen auch denen unheimlich geworden ist, die die politische Verantwortung tragen. Die Forderung nach ethischem Verhalten der Massenmedien ist eigentlich eine Banalität angesichts dessen, dass jeder Bürger die ethischen Regeln einer Gesellschaft zu befolgen hat und diese Verpflichtung freiwillig auf sich nimmt. Und da diejenigen, die in den Massenmedien arbeiten, Journalisten, Fotografen, Kameraleute und andere, Mitglieder einer ethisch regulierten Gesellschaft sind, gelten als Grundlage für ihr berufliches wie für ihr privates Handeln die gleichen Werte. In einer Demokratie ergibt sich daraus die Forderung, die Würde des Menschen ist auch in den Medien der Maßstab. Sie ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. so schreibt es das Grundgesetz vor. Eine Verfassung, welche die Würde des Menschen in den Mittelpunkt ihres Wertesystems stellt, kann bei der Ordnung zwischenmenschlicher Beziehungen grundsätzlich niemandem Rechte an der Person eines anderen einräumen, die nicht zugleich pflichtgebunden sind und die Menschenwürde des anderen respektieren, so urteilte das Bundesverfassungsgericht über die unmittelbare Drittwirkung von Artikel 1 des Grundgesetzes für jeden Einzelnen. Weder der Tod noch unwürdiges Verhalten, weder eine Geisteskrankheit noch eine Verurteilung wegen schwerster Verbrechen, weder eine besondere Stellung in der Öffentlichkeit noch persönliche Eigenschaften können zur Würdelosigkeit eines Menschen führen. Demzufolge widerspricht es der Würde, den Menschen zum bloßen Nachrichtenobjekt zu machen. Daraus leitet sich für die Arbeit eines jeden Journalisten auch eine Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit her. Denn wer Macht hat, trägt Verantwortung. Die Verantwortung wird besonders von den Politikern als Machthabenden vehement eingefordert. Und auch der Philosoph Hans Jonas ist der Ansicht, sie zu übernehmen sei eine Pflicht derjenigen, die Macht ausüben. Gut, mir ist bewusst, dass der Begriff Pflicht viele an Kadavergehorsam erinnert und an die dunklen Kapitel der deutschen Geschichte. Der Wachmann im Konzentrationslager erfüllte seine Pflicht und führte die Menschen in die Gaskammern. Darauf berief sich manch einer vor Gericht. Doch dieses blinde Ausführen von Befehlen ist nicht gemeint, wenn in der Ethik dieses Wort benutzt wird. Pflicht ist ein Grundelement der Ethik. Ohne sie kann keine Moral funktionieren. Wenn wir davon ausgehen, dass die Moral aus einer Summe von Werten und Handlungsrichtlinien besteht, die das gute Zusammenleben in einer Gemeinschaft zum Ziel haben, dann bedarf es mehrerer Elemente, um die theoretischen Vorstellungen dessen, was das Gute ist, in Praxis umzusetzen. Es reicht jedenfalls nicht, pflichtschuldig zu handeln, ohne die vorhersehbaren Folgen in Betracht zu ziehen. Selbstverpflichtung ist gemeint, wenn von Pflicht gesprochen ist. Verantwortlich handelt, wer die gesellschaftlichen Regeln beachtet. Und der Soziologe Max Weber macht ja den Unterschied zwischen der Gesinnungsethik, tu Gutes, was auch immer dabei herauskommt, und der Verantwortungsethik. Handle nicht, ohne die Folgen deines Tuns für die Gesellschaft bedacht zu haben. Verantwortung bedeutet also, dass eine Person für ihr Tun einsteht und gegebenenfalls zur Rechenschaft gezogen wird. Vom eigenen Gewissen, von Mitmenschen, im Fall der Medien, vom Deutschen Presserat oder gar von einem Gericht. So lautet auch der erste Satz in der Präambel zum Kodex des Deutschen Presserates: Die Achtung vor der Wahrheit, die Wahrung der Menschenwürde und die wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit sind oberste Gebote der Presse. Meines Erachtens ergibt sich die Verantwortung eines Journalisten aus diesem Leitsatz und die wichtigste Regel liegt darin, wie anfangs erwähnt, in der Forderung, die Menschenwürde zu achten. Von der Verletzung der Menschenwürde können unterschiedliche Seiten betroffen werden. Zum einen gibt es da die Würde des Zuschauers, des Mediennutzers. Zum anderen die Würde desjenigen, über den berichtet wird. Lassen Sie mich ein Beispiel bringen. Wenn wir bei den Tagesthemen darüber diskutiert haben, ob wir aus Respekt vor der Menschenwürde in einen Bericht eingreifen sollten oder nicht, stand stets im Vordergrund, ob die Nachricht, die transportiert werden sollte, durch den Eingriff der Redaktion womöglich abgeschwächt wird. Während des Bürgerkriegs in Bosnien kam es immer wieder zu Massakern, und zwar auf allen Seiten. Der Prozess der Berichterstattung erfolgt im Allgemeinen allgemein folgendermaßen. Der Korrespondent der Fernsehanstalt berichtet über solch ein Massaker. Das Bildmaterial, das er uns überspielt, hat er mit seinem eigenen Kamerateam gedreht. Die Voraussetzung der wahrhaftigen Unterrichtung der Öffentlichkeit, wie es der Pressekodex fordert, ist also erfüllt. Das zu wissen ist für die Redaktion ausschlaggebend, denn die Erfahrung lehrt, dass besonders in Kriegszeiten unendlich viel Filmmaterial angeboten wird, dessen Herkunft nicht bekannt ist, weshalb niemand belegen kann, ob die dargestellten Vorfälle auch der Wirklichkeit entsprechen. Da sind der Manipulation keine Grenzen gesetzt. In dem beschriebenen Fall war es der Redaktion wichtig, über diesen schrecklichen Vorfall in Bosnien zu berichten. Die Bilder zeigten eine Trauergemeinde am Friedhof. Dutzende Särge waren aufgebahrt. Die Deckel waren noch nicht auf die Holzkisten gelegt, damit man einen letzten Blick auf die Toten werfen konnte. Dann zoomte die Kamera auf den Kopf eines der toten Männer und man erkannte, dass die Augen herausgeschnitten worden waren. Ein Bild des Schreckens. In diesem Moment entschied die Redaktion sofort, dieses Bild dürfen wir nicht freigeben. Es reicht vollkommen aus, wenn wir den Bericht über die Beerdigung senden. Damit transportieren wir die Information über das Massaker. Der Zoom auf das verstümmelte Gesicht des Ermordeten würde jedoch nicht nur die Würde des Toten verletzen, sondern auch die des Zuschauers, der unvorbereitet, wie er ist, in solch einem Augenblick über die Maßen erschreckt würde. Nun ist derjenige, der über das Bild verfügt, immer derjenige, der die Macht hat. Und wenn irgendwo in der Welt ein Unglück passiert, erleben wir es immer wieder. Es werden Bilder davon gezeigt. Sie berühren den Zuschauer mit großer Wahrscheinlichkeit und er ist womöglich eher bereit zu spenden. Ob das Erdbeben in Haiti oder der Tsunami in Südostasien, es waren zu großem Teil die Bilder, auf die wir reagiert haben und die eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst haben. Es gibt Aufnahmen von besonders schrecklichen Vorfällen, die der Öffentlichkeit besser vorenthalten werden sollten. Dennoch finden sich leider immer wieder Medien, die sie für hohe Summe kaufen, in der Hoffnung, damit viel Geld zu machen. Das englische Boulevardblatt Daily Mail stellte nach den Terroranschlägen in Paris am 13. November 2015 ein Video ins Internet, das von einer Überwachungskamera aufgenommen worden war. Darauf zu sehen ist die Terrasse der Pizzeria Casa Nostra, wo 5 Menschen von Terroristen erschossen wurden. Die Polizei hatte die Aufnahmen chiffriert, aber nicht beschlagnahmt. Der Besitzer der Pizzeria ließ die Bilder von einem Hacker wiederherstellen und verkaufte sie für 50.000 Euro an die Reporter von der Daily Mail. Das Heischen nach Sensationen um jeden Preis ist die widerwärtige Seite der Medien. Auch die politische Wirkung von Bildern darf nicht unterschätzt werden. Denn es gibt ja doch immer wieder die Möglichkeit, die Politik damit zu beeinflussen. Anfang der 90er Jahre wurde nach einem UNO-Beschluss, wurden amerikanische und auch deutsche Truppen nach Somalia geschickt. Eine einzige Filmszene hat dazu geführt, dass die Amerikaner schließlich wieder abzogen. Triumphierende Rebellen, die den Leichnam eines amerikanischen Soldaten hinter einem Jeep durch die Straßen ziehen. In der Folge stellten die amerikanischen Wähler offenbar die Frage nach dem Sinn eines Einsatzes, der zu solchen Schreckenstaten führt. Und die Politik handelte entsprechend. Wie Bilder Umfragewerte ganz schnell verändern können, hat man dadurch gesehen. Es gibt eine Verantwortung des Journalisten und das Beispiel macht doch wieder deutlich, dass sich aus der Macht des Mediums eine besondere Verantwortung herzuleiten lässt. Eine von den Medien initiierte Aufregung kann allerdings so heftig ausfallen, dass die Lawine der politischen Reaktion nicht mehr aufzuhalten ist. Wahrscheinlich erinnern sich viele von Ihnen noch an die Ölplattform Brent Spar. Das war 1995. Die Ölplattform Brent Spar sollte im Nordatlantik versenkt werden. Diese Ölplattform gehörte zu 50% der Firma Shell und zu weiteren 50% der Firma Esso. Nun begann Greenpeace eine Kampagne gegen Shell. Sie unterstellte dem Unternehmen, es würde mit dieser Ölplattform Tonnen giftigen Schlamms versenken. Die Medien haben die Argumente von Greenpeace übernommen und in ganz Deutschland begann eine Boykottkampagne gegen Shell, nicht gegen Esso. Die damalige Umweltministerin Angela Merkel schrieb einen langen Drohbrief an ihren englischen Kollegen und sagte, die britische Regierung solle alles tun, um zu verhindern, dass diese Ölplattform im Nordatlantik versenkt wird. Ja, der Druck durch die Medien in Deutschland wurde so groß, dass sich auch der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl an die britische Regierung wandte. Mit dem Ergebnis, Brent Spar wurde nicht versenkt. Stattdessen beschloss man, sie nach Norwegen zurückzuschleppen und sie dort in Stücke zu zerlegen. Einige Wochen später hat man festgestellt, dass die Behauptung, mit der Ölplattform würde giftiger Schlamm versenkt, falsch war. Das heißt, die ganze Kampagne basierte auf einer Behauptung, die sich als verkehrt herausstellte. Trotzdem wurde einige Monate später von 15 Ländern der Beschluss gefasst, dass Ölplattformen zukünftig nicht mehr im Nordatlantik versenkt werden dürften. Ja, was bedeutet das? Journalisten folgen gerne schnell dem, was sensationell zu sein verspricht. Zwar scheint der Bericht über eine hochgegangene Bombe im Irak zunächst einmal einen politischen Hintergrund zu haben. Die Medien verzichten aber darauf zu überlegen, welchen Wissensgewinn der deutsche Fernsehzuschauer davon hat, wenn er erfährt, dass an einem Ort, den er in der Regel sowieso nicht kennt, eine Bombe explodiert ist. Ich behaupte, das ist kein Wissensgewinn. Und ich hatte eine Auseinandersetzung mit Kollegen von ARD Aktuell, als ich längst nicht mehr für die ARD gearbeitet habe. In einem Artikel in der FAZ habe ich kritisiert, dass weder in der Tagesschau noch in den Tagesthemen, aber auch nicht in Heute oder Heute-Journal, nach der Regierungsbildung das gesamte Kabinett vorgestellt wurde. Es wurde auch keine Sondersendung ins Programm genommen. An anderer Stelle mokierte ich mich darüber, dass an einem Sonntag die Tagesschau um 20 Uhr nichts mit der Nachricht begann, dass die FDP den Koalitionsvertrag genehmigt hat, sondern mit der über einen Bombenanschlag in Bagdad. Die Antwort darauf lautete, dass es doch das größte Attentat seit 2 Jahren gewesen sei. Doch welchen Gewinn haben wir, wenn wir doch in den seltenen Fällen Ahnung da haben, wer dagegen wen Anschläge verübt. Wenn wir aber darüber informiert werden, dass die FDP den Koalitionsvertrag unterschrieben hat, dann hat das etwas mit uns zu tun, weil wir uns ausrechnen können, was das für unser Leben in den nächsten 4 Jahren bedeutet. Zur Verantwortung gehört eben, dass Journalisten Nachrichten einordnen, auswählen und so transportieren, dass sie eben Orientierung geben. Ja, meine Damen und Herren, Journalisten haben zwar immer recht. Das ist eine Berufskrankheit. Aber sie geben sich in den letzten Zeiten zunehmend verunsichert wegen der steigenden Kritik durch die Mediennutzer. Und nicht alle Kritik, wie wir gesehen haben, ist unberechtigt. Aber lassen wir Hassmails oder rechtsradikale Spinner beiseite. Aber vielleicht sollten Journalisten doch einmal darauf achten, was die Leser, was die Hörer und Zuschauer ihnen im normalen Alltag mitteilen. Ich ließ mir vernünftig lautende Zuschauerpost immer vorlegen. Zwei Zuschauerbriefe haben sogar mein Verhalten geändert. Als Redakteur beim Monitor erhielt ich den mahnenden Hinweis einer Zuschauerin, über 70 Fremdwörter seien in der vergangenen Sendung gefallen. Sie merkte an, dass vermutlich viele der Zuschauer damit überfordert seien. Ich habe mir die Mahnung zu Herzen genommen und seitdem zumindest im Fernsehen auf Fremdwörter verzichtet. Beim gedruckten Wort kann der Leser ja nachschlagen, aber der Fernsehtext rauscht vorbei und versteht der Zuschauer ein Wort nicht, fehlt ihm vielleicht bald der Zusammenhang. So habe ich auf den Begriff Holocaust verzichtet, sondern stattdessen von Judenvernichtung gesprochen. Jemand wandte ein, das klinge doch nach Ungeziefervernichtung. Ja, antworte ich, so unmenschlich war das auch. Holocaust fand seinen Weg in die deutsche Sprache ja erst mit der Ausstrahlung der US-Fernsehserie Holocaust in der ARD Ende der 70er Jahre. Als ich einmal, vielleicht etwas pedantisch, Holocaust in einer Moderation verwendete und die Herkunft des Begriffs und seine Bedeutung in der Bibel erklärte, sagte mir der im Studio anwesende Nachrichtensprecher hinterher, jetzt wisse er endlich, was Holocaust heiße. Auch Sanktionen fanden bei mir nicht mehr statt, etwa Sanktionen des Weltsicherheitsrats. Ich benutze seitdem den deutschen Ausdruck Strafmaßnahmen. Jedes Kind weiß, was eine Strafe ist. Aber gegen welches Kind wurden schon mal Sanktionen verhängt? Manchmal lässt sich ein Fremdwort nur durch einen halben Satz ersetzen, aber das lohnt sich schon allein wegen des besseren Verständnisses. Ich habe festgestellt, dass die deutschen Wörter stärker sind als Fremdwörter. Das kann dann auch manchmal sehr politisch werden. Als zum Beispiel 1998 die rot-grüne Regierung an die Macht kam, beschloss sie, das Staatsbürgerrecht zu ändern und sich vom Jus Sanguinis zu verabschieden. Ich habe in den Tagesthemen aber nicht von Jus Sanguinis gesprochen, sondern Blutrecht gesagt. Das ist die direkte Übersetzung. Aber Blutrecht erinnert viele unwillkürlich an die Ideologie des Nationalsozialismus. Nun heißt es Blutrecht, und ich habe dieses Wort sehr zum Unwillen der CDU-Vertreter in den NDR-Gremien bewusst benutzt, damit klar wird, was hinter dem Gedanken des alten Staatsbürgerschaftsrechts steckte. Mit dem genauen Umgang mit Worten spielte ich dann auch wieder ab und zu in meiner Abmoderation vor dem Wetter. Im Umgang mit Wörtern, so schrieb ich mal, sind manche Leute genauso ungenau wie im Umgang mit Giften. Doch bei den Wörtern sind sie besonders dann ungenau, wenn sie mit den Giften nicht sorgsam genug umgegangen sind. Nach einem Chemieunfall bei Höchst hieß es, die ausgetretenen Schadstoffe seien mindergiftig. Wie das schon klingt, mindergiftig, Beamtendeutsch, und heißt wahrscheinlich weniger giftig. Aber dann stellte sich heraus, dass die Firma Höchst sich auch in der Wahl des Wortes getäuscht hatte. Mindergiftig ist nämlich auch giftig, und wie sich ergab, waren die ausgetretenen Chemikalien so giftig, dass sie als krebserregend gelten, aber vielleicht nur minder krebserregend. Die Klage eines Zuschauers hatte sogar einen wesentlichen Einfluss auf die Tagesthemenmoderation. Die ARD hatte die Nachtlücke geschlossen. Nun wurde rund um die Uhr gesendet. Niemand sagt uns jetzt mehr gute Nacht, schrieb mir der Zuschauer. Was der Schreiber bedauert, sagte ich mir, bedauern sicher auch andere. Und ich überlegte, wie ich darauf eingehen könnte. Der Zuschauer am Ende der Sendung, den in eine gute Nacht zu verabschieden, verbot sich schon allein deshalb, weil nach den Tagesthemen ja noch andere Sendungen folgten. Also der Wunsch nach einem angenehmen Abend ist unverfänglich, dachte ich mir. Aber dann eine gute Nacht nach all den Berichten über Hunger, Not und Krieg, das klingt ja womöglich wie, nimmt's nicht so schwer, ist alles halb so schlimm. Ich schaute in das eine oder andere Wörterbuch, in Synonym- und Herkunftslexika, bis ich am Wörtchen geruhsam hängen blieb. Das klang nach Postkutschenzeit und schien zu treffen. So regte mich der Brief eines Zuschauers zu einem wohl legendär gewordenen Abschiedsgruß ein. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht.